Wir brauchen eine inklusive Arena für freie Rede. Die Menschen müssen die Gewissheit haben, dass sie dort frei ihre Meinung äußern können, innerhalb der Regeln des Gesetzes. Hört sich großartig an, was Elon Musk da schreibt. Seine Begründung, warum er Twitter kaufen will, für einen zweistelligen, beträchtlichen Milliardenbetrag. Wir können zwar nicht in den Kopf des eigenwilligen Milliardärs gucken, aber sehr wohl besprechen, was Twitter denn ausmacht. Können wir schon. Mit Markus Beckedahl tue ich das jetzt, netzpolitischer Aktivist, Gründer und Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org. Ich grüße Sie.
Hallo.
Hallo, Twitter. Welche Bedeutung hat das für Sie als Netzjournalist?
Also Twitter wird immer eher so als nebenbei bei den sozialen Netzwerken gedacht, aber Twitter hat in vielen Gesellschaften eine viel wichtigere Funktion, als die Nutzerzahlen es darauf schließen lassen, weil auf Twitter ein politisch-medialer gesellschaftlicher Diskurs stattfindet, der nicht auf Instagram oder TikTok so existiert. Mit anderen Worten, für viele Gesellschaften hat Twitter eine sehr große Relevanz für den demokratischen oder generell nur gesellschaftlichen Diskurs. Und deswegen ist die Frage relevant, wer besitzt eigentlich Twitter und kann die Regeln ändern.
Gilt das für alle Länder, in denen Twitter aktiv ist, oder für einige ganz besonders und für andere weniger?
Das geht nicht für alle Länder. In vielen Ländern haben wir eher die Situation, dass es dort nicht vergleichbare Öffentlichkeiten gibt. Aber vor allen Dingen auch in Ländern wie der Türkei ist Twitter eigentlich die Hauptinfrastruktur, um sich an der zensierten Medienordnung vorbei informieren zu können und an gesellschaftlichen Debatten teilhaben zu können. Noch viel mehr als bei uns in Deutschland.
Na, dann ist es ja großartig, dass Elon Musk das zu einem meinungsbildenden und meinungsfreien Medium umbauen will, oder?
Naja, die Frage ist, welche Meinungsfreiheit meint er? Das ist alles noch sehr diffus. In Amerika, also in den USA, haben wir ein Verständnis von einer Redefreiheit, das auch Hass und Hetze beinhaltet. In Deutschland gilt die Meinungsfreiheit nur so weit, bis die Meinungsfreiheit oder die Rechte von anderen Menschen eingeschränkt werden. Das ist schon mal ein fundamentaler Unterschied. Und dann haben wir es natürlich mit einer Person zu tun, Elon Musk, der bisher eher gezeigt hat, dass ihm seine eigene Meinungsfreiheit wichtiger ist als die von uns, weil wenn zum Beispiel kritische Journalistinnen über seine Unternehmen Tesla und Co. berichten, dann ist Musk eher jemand, der die Pressefreiheit beschneiden möchte, der keine kritischen Fragen beantwortet, der keine Journalisten von ZDF beispielsweise zur vor allen Dingen durch Steuergelder finanzierten Tesla-Eröffnung in Berlin reinlässt, weil das ZDF mal einen kritischen Artikel gebracht hat. Und das lässt doch sehr darauf schließen, dass Elon Musk möglicherweise nicht die passende Person ist, über Meinungsfreiheit auf dieser relevanten Infrastruktur zu entscheiden.
Nun, aber was könnte er denn damit bezwecken, den Twitter-Dienst dann zu übernehmen? Denn wirtschaftlich ist Twitter ja bisher nicht erfolgreich. Rote Zahlen stehen zu Buche. Also warum?
Das ist eine gute Frage. Das wird die Zukunft zeigen. Noch hat er Twitter nicht übernommen, sondern er hat grünes Licht bekommen, den Aktionären ein Angebot zu machen. Die können das noch ablehnen. Aber Twitter litt in den letzten Jahren darunter, dass es eigentlich kein richtiges Geschäftsmodell gab, dass auch alle 3 Monate die Börsenzahlen das Unternehmen eher unter Druck gesetzt haben, keine langfristige Strategie zu entwickeln. Insofern könnte natürlich auch so eine Privatisierung vom Börsenmarkt runternehmen, dazu führen, dass Twitter mal durchatmen kann, mal langfristige Geschäftsmodelle entwickeln kann, beispielsweise durch Abo-Modelle, dass diejenigen, die Twitter regelmäßig und gerne nutzen, einen monatlichen Beitrag zahlen. Darüber könnte mehr Geld reinkommen als über Werbung. Andererseits kann natürlich auch sein, dass Elon Musk verstanden hat, dass er als die schillerndste Person auf Twitter darüber einfach auch seine ganzen Unternehmungen wie Tesla und so weiter sehr gut bewerben kann und einen sehr großen Resonanzboden hat. Und dass, wenn ihm das Unternehmen gehört, diese Infrastruktur gehört, er das noch mehr auf sich zuschneiden kann und noch mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen kann, um noch mehr seine ganzen Unternehmungen weltweit zu vermarkten. Und dass allein das schon bei seinem Vermögen, das ja noch viel größer ist als diese 44 Milliarden Dollar, dass ihm das schon einiges wert ist und dass das für ihn auch sich rentiert.
Aber als Werbeplattform werden das die Nutzer dann ja nicht akzeptieren und sich dann vermutlich andere Kanäle suchen als Twitter?
Das ist natürlich immer die Herausforderung, vor der jedes soziale Netzwerk steht. Es gab in der Vergangenheit mit MySpace, mit StudiVZ schon verschiedene andere, die irgendwann die falschen Entscheidungen getroffen haben und wo dann die Nutzerinnen woanders hingeflüchtet sind. Andererseits für einen politisch-medialen, gesellschaftlichen Diskurs können Sie nicht einfach auf TikTok gehen und dort irgendwie Politik vortanzen, sondern da haben wir eher, sagen wir, die Herausforderung, dass wenn Sie Interesse an politischen Diskursen haben, an Journalismus, die derzeitig vorhandenen Alternativen nicht besser sind, sondern eher schlechter. Und dass wir als Gesellschaft das aber auch verpasst haben, uns rechtzeitig über gemeinwohlorientierte Infrastrukturen für den öffentlichen Diskurs im Netz Gedanken zu machen, diese zu fördern, sodass wir jetzt eigentlich ohne Alternativen dastehen.
Also unsichere Zeiten für die Meinungsfreiheit, zumindest was Twitter angeht. Elon Musk hat angekündigt, Twitter zu übernehmen, und es fehlt da noch die Zustimmung der Aktionäre. Vielen Dank, Markus Beckedahl war das. Er ist Gründer und Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.